Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Die Fußball-Bundesliga, sie ist spannend wie selten zuvor. War doch klar, dass die Bayern nicht ohne Niederlage durch die Saison kommen, oder etwa nicht? Und wie souverän Borussia Dortmund den Bayern-Ausrutscher in Gladbach dann ausgenutzt hat gegen Wolfsburg. Einfach nur fantastisch. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin der immer noch von diesem Spieltag begeisterte und euphorisierte Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 15. Spieltag. Heute wieder mit voller Kapelle mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter unter @cc_eckner zu finden. Hallo Konstantin.
Servus.
Und mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Servus Christopher.
Grüß dich.
Schönes Wochenende für dich, oder?
Lass mich.
Das war der Rauschmeister. Jetzt sind wir wieder bloß zu zweit.
Konstantin, hast du noch was?
Mir ist kein besserer Icebreaker eingefallen. Ja, Spaß beiseite. Was nimmst du mit von diesem Spieltag in die Woche, Christopher? 0 Punkte.
Okay, um mal ernsthaft zu bleiben, wenn du es jetzt so knallhart sagst, dann
so
bleib
werden.
auf Dopa-Niveau und sag einfach mal, man muss seine Chance nutzen, um Spiele zu gewinnen. Das trifft sowohl, glaube ich, für Bayern zu, vielleicht auch mit Abstrichen auf Wolfsburg oder Köln. Aber das ist auf jeden Fall so das, was, glaube ich, von dem Spiel, worüber wir jetzt längere Zeit dann reden werden, hängen geblieben ist.
Warum bist du dir so sicher, dass wir über die Bayern-Niederlage sprechen werden? Es muss sich nicht alles immer um Bayern drehen.
Ja, mein Vorschlag, Frankfurt gegen Darmstadt, wurde irgendwie im Vorgespräch nicht so ganz ernst genommen,
habe ich das Gefühl gehabt. Ja, zu viele Highlights würde den Rahmen sprengen. Das ist das Problem. Ich meine, wären wir nach 1:30 immer noch wahrscheinlich in der ersten Halbzeit. Deswegen müssen wir das Bayern-Spiel nehmen. Okay, Chancenverwertung. Konstantin, was nimmst du vom 15. Spieltag mit in die Woche?
Ja, schwierige Frage. Also ich würde sagen, als Lehrer aus dem Spieltag, fürchte den Zulu.
Fürchte den Zulu. Wie kommen wir jetzt von Darmstadt, von diesem Kopfballtor wieder zu den Bayern und diesem wunderbar herausgespielten Treffer in der Gladbacher?
Auf der anderen Seite, man könnte natürlich auch die These aufstellen, dass es immer noch möglich ist, dass die Bayern das Kommando abgeben.
Oh. Im Vorgespräch schon leichte Wortspieltendenzen zu Kingsley Coman.
Do.
Ja, dann versuche ich es mal und sag einfach, Bayern hat so ein bisschen kopflos gespielt, und im Gegensatz zu Darmstadt, die immer sehr kopfballorientiert spielen. Das wäre ja so nächstes Mal so eine halbwegs brauchbare Überleitung.
Fantastische Überleitung. Zum 3:1 von Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Christopher, historisch war das Ganze. Erste Hinrundenniederlage für die Bayern unter Pep Guardiola. Vorher 56 Hinrundenspiele in Folge ohne Niederlage und 3 Gegentore in der zweiten Halbzeit. Vorher in 14 Spielen noch kein einziges. Was hat Christopher Borussia Mönchengladbach besser gemacht als die 14 Gegner der Bayern davor?
Ich glaube, da würde ich jetzt das mal den einen Punkt hervorbringen, den ich jetzt schon zum Anfang erwähnt habe. Sie haben einfach ihre Chancen besser genutzt. Es war ja vom Spielverlauf her so, dass Bayern zunächst wesentlich besser ins Spiel gekommen ist, dass sich zwar Schubert einiges ausgedacht hat mit so einer verkappten Dreier- bzw. Fünferkette und einem sehr, sehr hohen Pressing. Das war gerade in der Anfangsphase, hat es die Bayern so ein bisschen vor Probleme gestellt in den ersten so 5 bis 10 Spielminuten. Die hatten das dann aber dann durch so ein paar kleinere Umstellungen dann relativ gut in den Griff bekommen und hatten sich danach, ja, also so in der Phase so zwischen der 10. und der 30., 35. Minute 12, 13 Chancen herausgespielt oder zumindest Torschüsse produziert und ja, 2, 3 sehr, sehr große Chancen vergeben. Und dann ist es dann so ein bisschen dahin gelaufen. Und in der zweiten Halbzeit dann hat Gladbach, glaube ich, die Phase genutzt, in der Bayern so ein bisschen kopflos gespielt hatte. Das war, hatte sich so ein bisschen angekündigt, nachdem Korb, jetzt werden wir seinen Namen entfallen, Korb ein bisschen defensiver gespielt hatte, die Seite von Coman ein bisschen dichter, also verdichtet hat und den Coman damit gedoppelt hatte, zusammen mit Elvedi. Richtig?
Ja.
Ja, Elvedi war es, genau. Die beiden zusammen hatten dann Coman gedoppelt. Der hatte dann nach den vielen Sprints dann schon so ein bisschen spürbar seine Probleme. Das hatte man auch im zunehmenden Verlauf der zweiten Halbzeit gemerkt. Und ja, es ist einfach aufgefallen, dass Bayern ein paar Probleme hat, wenn nur ein Flügelspieler dabei ist. Das machte das Spiel dann ein bisschen einseitig. Sie hatten dann das Problem, dass nachdem Coman gedoppelt wurde und er sich dann nicht mehr so frei gegen Elvedi durchsetzen konnte, wie ja zum Beginn des Spiels, sich dann selber Torchancen herauszuspielen. Und dann haben sie so ein bisschen kopflos gespielt. Also viele Fehlpässe im Mittelfeld gehabt. Vidal, Alonso, Martinez hatten teilweise unter 80% Passquote, was schon ziemlich ungewöhnlich ist. Und ja, nach dem Gegentor, was sicherlich passieren kann, hatten sie dann richtig kopflos gespielt, im Sinne von, dass sie viel zu hoch standen, überhaupt nicht mehr gut ins Pressing gekommen sind. Gerade diese Phase nach dem 1-0, da hatte ja Korb dann auch nochmal eine Großchance zum möglichen 2-0 schon auf dem Fuß gehabt. Und ja, so ist es dann so ein bisschen dahingegangen, bis es dann im Prinzip schon 3-0 stand, weil auch die Innenverteidiger bzw. Außenverteidiger individuelle Fehler gemacht haben, und so hat sich dann, glaube ich, 1-0 summiert. Und ja, Gladbach hat vor allem das in der Phase wirklich eiskalt ausgenutzt, indem sie die Chancen wirklich astrein verwertet haben. Im Prinzip 3 Tore aus 4 Chancen, das ist, glaube ich, so muss man es dann auch gegen Bayern spielen unterm Strich.
Also die Chancenverwertung, der eine Punkt. Taktisch war das Spiel aber sicherlich auch interessant. Konstantin, du hast bei Sport1 einen Artikel geschrieben, die Überschrift lautet Guardiola mit den eigenen Waffen geschlagen. Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen, was André Schubert da eingefallen ist in diesem Spiel?
Das war natürlich etwas verkürzt dargestellt. Allerdings war es schon vor dem Spiel so, dass ja immer mal die Frage aufkam, wie könnte man die Bayern überhaupt schlagen? Also es ist natürlich irgendwo möglich, und wir haben es ja jetzt auch gesehen. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze und Denkrichtungen. Und ich war immer der Überzeugung davon, dass man erstmal auf strategischer Ebene quasi das ganze Spiel umdrehen muss. Also es bedeutet, normalerweise ist es so, Guardiola geht mit einer bestimmten Formation, mit einer Ausrichtung, mit Anweisungen ins Spiel rein, ändert das dann meistens nach 20 bis 30 Minuten und behält sozusagen so die Oberhand. Also er ist quasi der agierende Part und er zwingt den Gegner zum Reagieren. Das führt meistens dazu, dass auch Konfusion entsteht, dass man sich dann, wenn man sich vielleicht 20, 30 Minuten auf die Bahn eingestellt hat in der Verteidigung und es vielleicht noch 0-0 steht, dass er dann durch Anpassungen, taktische Änderungen, die Position ein bisschen verschiebt, oder da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, er ist ja da auch sehr, sehr flexibel, dass er dann quasi neue Herausforderungen dem Gegner präsentiert und der dann vielleicht nicht unbedingt so schnell reagieren kann. Es gab ja auch schon viele Tore der Bayern, so, also zumindest aus der Erinnerung raus zwischen der 25. und 45. Minute. Hat vielleicht auch mit Kräften zu tun, aber trotzdem auch auf dieser Ebene wird da eben gern von Guardiola sozusagen das Spiel in die Hand genommen. Und ich bin eben der Meinung, es gab einerseits natürlich die Bayern-Chance am Anfang. Wenn sie die machen, dann ist das Spiel vorbei. Ab einem gewissen Punkt einfach, weil ich glaube nicht, dass Gladbach nach einem 2-0 oder nach einem 0-2 dann aus ihrer Sicht zurückgekommen wäre. Aber es ist eben nicht so gekommen, und Schubert hat angefangen, dann nach der halben Stunde, nach 35 Minuten ein bisschen umzustellen, dann eben, was jetzt auch schon Christopher erwähnt hatte, also auf Coman besser einzugehen, die Formation von dem 3-5-2 ein bisschen hin zum 4-4-2 wieder, was ja eigentlich die Standardformation ist. Also sprich, er hat angefangen zu agieren. Und er hat eigentlich auch Guardiola dann zur Halbzeitpause dazu gezwungen, dass dieser umstellen musste. Es war eigentlich schon am Anfang so, dass er so in den ersten Minuten mal kurz ein bisschen was anpassen musste, aber er hat dann auch nach der Halbzeit noch immer weiter versucht, da eben Antworten zu finden, hat heute Martinez und Vidal anders ausgerichtet, dass vor allem Vidal stärker noch den Flügel unterstützt, weil eben da Gladbach vor der Halbzeit dann besser verteidigt hat, einfach auf den beiden Flügeln. Ergebnis war aber, dass Gladbach aus der Halbzeit wieder rauskam, wieder aufs alte System umgestellt hat, weil es wieder im Zentrum stärker Präsenz hervorrufen konnte, und Guardiola aber eigentlich mit seiner ersten Anpassung nach der Halbzeit eben mehr auf die Flügel fokussiert hat und eigentlich das Zentrum etwas aufgemacht hat, weil nämlich Martinez und Vidal dann nicht mehr so präsent in den tieferen Räumen waren und Alonso so ein bisschen auf sich allein gestellt war, während eben Schubert, indem er wieder zur Halbzeit dann auf das 3-5-2 zurückging, er hatte das sogar mit seinen Spielern diskutiert, wie er dann bei Sky berichtet hat, hat er dafür gesorgt, dass dann Johnson, Dahoud und Stindl, Raphael, mit Abstrichen auch Granit Xhaka, dass dann Überzahlsituationen hergestellt wurden. Das heißt, Schubert wurde in meinen Augen zum agierenden Teil, und er hat eigentlich Guardiola zum Reagieren gezwungen und ja, das kann auch gut gehen. Man darf jetzt Guardiola aufgrund dieses einen Spiels natürlich nicht auf keinen Fall unterstützen. Nur ich denke, dass er dann vielleicht eher einen Fehler macht oder dann vielleicht auch nicht immer die richtige Antwort sofort findet während eines Spiels. Und ein bisschen war es in meinen Augen hier der Fall gewesen. Die Bayern haben das Spiel in der ersten Halbstunde kontrolliert, dann wurde es ein bisschen ausgeglichen bis zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat Gladbach das Spiel dann übernommen. Auch aufgrund dieser Umstellungen. Und ja, dann hat auch Gladbach ja über diese Zentrumspräsenz und über die Halbraumpräsenz im letzten Drittel dann eigentlich auch die Treffer eingeleitet. Und ja, am Ende hat Schubert eben eigentlich auch mal die Waffen Guardiolas benutzt, eben Umstellungen und einfach den Gegner zum Reagieren zu zwingen.
Ist das die Lehre, die andere Trainer und andere Bundesligisten auch aus diesem Spiel ziehen können, dass man gegen Guardiola zumindest als Mannschaft aus dem oberen Drittel eher agieren sollte? Thomas Tuchel hat ja eher reagiert im Spiel gegen die Bayern, das ist schiefgegangen.
Ja, bei ihm hat eben auch der erste Ansatz nicht so ganz gestimmt. Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, also es muss natürlich schon so sein, dass der erste, also wie man ins Spiel hineingeht, das muss schon irgendwo, entweder es passt komplett oder man plant sofort ein, dass man vielleicht in den ersten 10 Minuten was ausprobiert und dann wieder umstellt. Bei Schubert war es jetzt nicht so gewesen. Ich persönlich hätte sogar die wahnwitzige Idee, damit in eine Art Bluff reinzugehen, quasi gegen Guardiola erstmal was auszuprobieren oder was vorzutäuschen, dass er dann reagiert und man eigentlich schon das antizipiert. Schubert ist eigentlich so reingegangen, dass er schon die Defensive stabilisieren wollte, wie viele Gegner davor. Aber er hatte auch den Vorteil, dass er unter anderem eben mit einem Johnson auf der 8er-Position, mit Elvedi und Korb auf rechts, auch mit Oscar Wendt auf links, das ist einfach das sehr, oder auch mit Dahoud, der so ein bisschen auch dann mal im Zentrum gespielt hat, mal ein bisschen auf der höheren 8, dass er da verschiedene Spieler hatte, die er so ein bisschen hin und her schieben konnte. Und eigentlich ist es in meinen Augen schon so, dass die Top-Mannschaften gegen die Bayern auch versuchen sollten, in diese agierende Rolle hineinzukommen, also selbst auch das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Denn das tun sie oftmals ja nicht. Also das beste Beispiel war eigentlich in dieser Saison Wolfsburg, die erstmal einen ganz eine abwartende Strategie gewählt haben und sich mehr oder weniger einfach darauf verständigt haben, okay, wir stellen uns jetzt im 4-4-2 oder am Ende ist es ja dann, keine Ahnung, in 6-3-1 oder sowas, stellen wir uns hinten rein und warten ab. Und auch überhaupt nicht mehr umgestellt haben während des Spiels. Und ich meine, das klappt ja nicht. Also das haben sie ja gemerkt, das klappt ja nicht. Und auch Dortmund hat ja dann durch die Umstellung hat es da eben nicht so funktioniert. Das war aber dadurch auch vielleicht gegeben, dass es eben schon am Anfang nicht unbedingt gestimmt hat. Bei Gladbach hat es am Anfang ein bisschen gestimmt. Sie haben profitiert, dass die Bayern die Chancenverwertung nicht an diesem Tag so hatten, wie es vielleicht in anderen Spielen bei ihnen der Fall ist. Gut, das hat Schubert in die Karten gespielt, aber trotzdem finde ich, dass die guten Mannschaften, die auch das Spielermaterial haben, die variable Spieler haben, die auch mehr können müssten als nur ein einziges System, eine einzige Formation, die müssen versuchen, eben auch ihrerseits umzustellen, ihrerseits für Überraschungsmomente zu sorgen und ihrerseits auch Guardiola dann vielleicht mehr in die defensive Rolle zu drängen, in die reagierende Rolle. Das ist zumindest, ich bin zumindest der Meinung, dass das ein Ansatz ist, weil vieles andere hat eben noch nicht funktioniert und es ist auch fast egal, muss man auch sagen, wie man gegen die Bayern vom taktischen her eingeht, also hohes Pressing, tiefes Pressing, ganz passive Verteidigung. Sicherlich ist es so, wenn man sehr hoch über 90 Minuten pressen könnte, dann sollte man das tun, wie es Hoffenheim versucht hat, am Anfang der Saison zum Beispiel. Gladbach hat es ja auch so ein bisschen in diese Richtung forciert, aber eben trotzdem nicht ganz so extrem, weil sie dann auch hin und wieder ein bisschen umstellen konnten, dann das Pressing ein bisschen zurückgefahren haben, anfangs eben dann den Aufbau sehr attackiert haben der Bayern, aber eben auch wussten, wann sie reagieren müssen oder wann sie eben umstellen müssen, um eben nicht von Guardiola dann wieder ausgeguckt zu werden. Denn umso länger man das eine System dann durchzieht, umso eher findet auch Guardiola dann eine Lösung.
Ich glaube, was ich so ein bisschen gezeigt hatte, war, wenn wir jetzt wirklich an den Schwachstellen der Bayern arbeiten wollen oder uns abarbeiten wollen, dann ist es vielleicht die Außenverteidigerposition. Und zwar zum einen hat natürlich Gladbach davon profitiert, dass Alaba und Bernat gefehlt haben. Das sind zwei relativ schnelle Spieler. Rafinha dann ja den auf der Linksverteidigerposition spielen musste, was ein bisschen mehr dazu geführt hat, dass er ja seine Position nicht so gut halten konnte. Also es war irgendwie gedanklich, ist er immer sehr, sehr weit eingekippt. Das hatte man irgendwie beim dritten Tor dann, glaube ich, gesehen, genau, beim dritten Tor, aber auch ja, beim zweiten Tor war er nicht ganz fehlerfrei, Das ist sicherlich ein Problem, aber auch das andere Problem beim 1-0 zeigt, hat sich einfach gezeigt, dass Philipp Lahm vielleicht einfach nicht der Spieler ist nach seiner langen Verletzung, die er jetzt in der Vorsaison hatte, die er der schon mal war. Also es zeigt sich ein bisschen, dass er Probleme hat, die Antrittsschnelligkeit wieder zu finden und dann auch das, die Handlungsschnelligkeit geht ihm manchmal so ein bisschen ab. Also ich würde mal behaupten, vor ein, zwei Jahren hätte er sich da an der Seitenauslinie von Wendt und Johnson nicht so abkochen lassen. Es war ja auch nicht das erste Gegentor, was jetzt über seine Seite in dieser Bundesliga-Saison gefallen ist. Deswegen, wenn man, glaube ich, die Bayern schlagen wollen würde, dann auf jeden Fall sind schnelle Außenspieler, die dann irgendwie versuchen, ja, hinter die Abwehrlinie zu kommen, beziehungsweise die Außenverteidiger oder ja, einerseits die Außenverteidiger auszuspielen oder beziehungsweise, wie wir es ja beim 1-0 gesehen haben, dann den Innenverteidiger noch mit rauszuziehen aus der Kette. Und das sind, glaube ich, die Möglichkeiten, die Bayern-Gegner auf jeden Fall haben diese Saison.
Das ist das Problem in der Defensive momentan. Christoph, hat das Problem in der Offensive tatsächlich, dass es momentan zu wenig fitte Spieler gibt, die auch ins 1 gegen 1 gehen können und sich vor allem im 1 gegen 1 durchsetzen können. Pep Guardiola hat, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, auf Twitter ist es rumgegangen, als er beim Fanclub, war es Phil Spielberg? Irgendwie auf einem Fanclub, da hat er auf jeden Fall darüber gesprochen, da ging es um den Ansatz gegen wen war es? Auf jeden Fall
Hertha, genau. Warum Boateng im Mittelfeld gespielt hat,
genau,
er hat geantwortet, ich weiß es auch nicht.
Ja, aber er hat auch, genau, das war eine Antwort, aber die andere war, dass er eben, Aussage war, dass er eben Mittelfeldspieler haben wollte, die Diagonalbälle spielen können und die eben zumindest den einen, der 1 gegen 1 gehen kann und erfolgreich 1 gegen 1 gehen kann, Coman, gut einsetzen können und die Diagonalbälle eben auf die Abschlussspieler, dann Lewandowski, Müller zum Beispiel, die andere Qualitäten haben, spielen können. Also dieses Fehlen von dribbelstarken Spielern, Götze, Thiago, Robben, Ribéry, gut, der ist jetzt wieder mit dabei, Douglas Costa, alle nicht fit zurzeit, ein Problem für die Bayern?
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also Bayern hat einen relativ großen Kader, aber jetzt hat man, also auch gegen die Hertha war es schon so ein bisschen zu sehen, also sich schon schwer getan haben, gegen die massiven Abwehrriegel zu spielen. Aber jetzt auch in diesem Topspiel hat man einfach gesehen, dass es ab einem gewissen Punkt der Qualitätsverlust einfach nicht mehr komplett aufgefangen werden kann. Ich meine, selbst der Fokus hat sich jetzt auf Coman gerichtet, der eigentlich ja nur ausgeliehen ist und so ein bisschen so ein Perspektivspieler eigentlich mehr oder weniger ist. Und der sollte jetzt das komplette Offensivspiel tragen, was für sich genommen schon ein bisschen vor der Saison sicherlich komisch gewesen wäre. Mein Coman hat jetzt besser funktioniert, als, glaube ich, viele erwartet haben. Vor allem, weil er ja auch bei Juventus jetzt ja nur auf der Bank gesessen hat oder beziehungsweise kein regelmäßiger Stammspieler war. Von daher ist sicherlich da auf den Flügelpositionen Qualitätsverlust. Und gleichzeitig wiederum fehlt aber auch im Mittelfeld dann vielleicht ein Kreativspieler, den du vielleicht auf der Achterposition hättest besser einsetzen können. Da ist halt die Achse Vidal, Martinez, Alonso ist jetzt vielleicht auch nicht die allerkreativste. Wobei Vidal natürlich jetzt mit 9 Key Passes in dem Spiel gegen Gladbach ja schon irgendwie auch gewisse Qualitäten gezeigt hat, wie er das Spiel an sich reißen kann und versuchen kann, auch ja selbst gewisse Chancen mit einzuleiten. Allerdings, ja, zusammengenommen wäre es natürlich klar vom Spielverlauf her einfacher, wenn du natürlich 2 Außenpositionen besetzen könnte. So war es dann halt irgendwann, nachdem Schuber dann auch umgestellt hatte, Coman besser gedoppelt hatte, war es dann einfach auch zu ausreichend bei der Spiel und das Bayern dann auch zu wenig eingefallen, wie sie sich vielleicht zum Beispiel durchs Zentrum hätten durchsetzen können. Das war dann halt auch, ja, sicherlich personell geschuldet, aber vielleicht auch in gewisser Weise der Frische. Ich meine, wir bewegen uns jetzt am Ende der Hinrunde und irgendwo ist halt dann auch ein gewisser Qualitätsverlust oder Substanzverlust dann nochmal da. Ist natürlich dann immer ärgerlich, wenn das Spiel noch vorher so ein bisschen offen war und man das dann natürlich so 3 krasse Dinger dann irgendwie verloren gibt, so aus Sicht des Bayern-Fans.
Konstantin, du hast das Coaching-Duell angesprochen. Was war jetzt mit André Schubert nach diesem Spiel und vor allem natürlich auch nach dem Lauf, den er jetzt hingelegt hat, seit er übernommen hat? Wenn mich nicht alles täuscht, dann hat der Gladbach die meisten Punkte jetzt sogar geholt, also vor Bayern jetzt. Da sind sie jetzt mit dem Sieg vorbeigezogen. Ja, im Kreis der Bundesliga-Trainer, wo kann man ihn einordnen? Ist er wirklich ein Top-Trainer? Sind das erste gute Ansätze? Könnte es auch wieder verpuffen? Was glaubst du?
Ihn zu beurteilen ist aktuell, oder nicht nur aktuell, ist eigentlich, war schon vor seinem Amtsantritt jetzt auf dem Cheftrainerposten oder Interimstrainerposten relativ schwierig, weil ich persönlich bekomme immer noch nicht das Bild von dem André Schubert aus dem Kopf, der damals in der Dokumentation die die hieß Trainer, also eben nur der Name da mit, unter anderem Frank Schmidt, aber eben auch André Schubert, als man ihn damals bekleidet hat bei St. Pauli. Ich bekomme das Bild von ihm noch nicht ganz aus dem Kopf, denn damals wirkte er nicht unbedingt wie einer, der es im Bundesliga-Geschäft schaffen wird. Und auch sein ganzes Auftreten insgesamt bei St. Pauli, auch taktischer Natur, aber alles, die Außendarstellung, das hat nicht unbedingt dafür gesprochen, dass er es dann schaffen wird.
Aber Menschen entwickeln sich weiter.
Im Profifußball, ja klar, aber er ist ja anschließend zur U15-Nationalmannschaft gegangen, also zum DFB und auch noch in den niederen Jugendbereich, also ohne Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Deshalb hatte ich persönlich gedacht, okay, er möchte vielleicht lieber in diesen Sphären versuchen, wo man natürlich auch als Profitrainer arbeiten kann, aber man eben nicht mehr ganz so im Licht der Öffentlichkeit steht, denn das wirkte damals bei St. Pauli so, als würde ihm das nicht unbedingt so ganz gut gefallen. Jetzt kommt er ja da bei Gladbach ein bisschen überraschend da eigentlich nach oben. Also ich hätte nicht gedacht, dass es eine langfristige Lösung wird, weil ja, wie gesagt, auch in seinen vorherigen Trainerstationen jetzt nicht irgendwie durch großartige, innovative Dinge aufgefallen ist. Aber ich glaube, manchmal wird jetzt unterschätzt, welches Fundament trotzdem Lucien Favre ihm gegeben hat. Denn nehmen wir mal das Bayern-Spiel aus, war eine besondere Situation. Nehmen wir die anderen Spiele, die Pflichtsiege, wenn man es so nennen möchte, wenn wirklich Gladbach als sicher Top-Team weiterhin etablieren möchte, dann sind das ja oftmals Pflichtsiege gewesen. Da hat er ja schon die Basis von Favre genommen und hat eigentlich die Formation blieb 4-4-2, die personelle Besetzung war ähnlich bis identisch sogar. Was er aber getan hat, war eben die Mannschaft etwas mit mehr Risiko spielen zu lassen. Das heißt, bei Favre waren sie zum Teil in diesem 4-4-2, in diesem sehr starren Linienspiel etwas zu sehr gefangen, standen oftmals zu tief und wie man es jetzt auch gegen die Bayern gesehen hat, Schubert präferiert dann eben, dass die Stürmer weiter rausrücken, dass höheres Pressing gespielt wird, dass einfach ein bisschen mehr Risiko gegangen wird, dass die Abwehr höher rausschiebt, dass man nicht immer am eigenen 16er verteidigt, denn das war ja die große Stärke der Favre-Mannschaft eigentlich. Sie haben am eigenen 16er verteidigt, der Gegner konnte vorrücken, aber hat eigentlich nur schlechte Schüsse aufs Tor abgefordert. In den guten Phasen, in den schlechten Phasen war es so, dass es eben nicht funktioniert hat und man hat den Gegner vorrücken lassen, konnte ihn am Strafraum nicht mehr ordentlich verteidigen und das Endergebnis waren eben viele Gegentreffer. Schubert hat das genommen, hat die ganze Mannschaft 20 Meter, 30 Meter weiter nach vorn geschoben, lässt sie jetzt ein bisschen offener spielen, lässt auch mal eine Lücke offen und sagt, okay, dann muss man die eben auch irgendwie verteidigen oder man muss auch vielleicht sowas mal in Kauf nehmen, da kann es auch vielleicht mal ein 3-3 gegen Hoffenheim geben. Aber im Endeffekt hat er eigentlich, und das muss man ihm zugutehalten, zumindest die richtigen Schlüsse aus dem Misserfolg Favres am Anfang der Saison gezogen, wo er Gladbach trotzdem keine schlechte Mannschaft war. Aber trotzdem eben so ein bisschen von in Detailfragen oder in einigen Detailfragen auch mit individuellen Fehlern natürlich dann in den Tabellenkeller abgerutscht ist. War das jetzt eine langfristige Geschichte? Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass er mindestens diese Saison sehr gut bestreiten wird bis zum Ende hin. Vielleicht mal eine kleine Krise kann es immer geben, aber die werden jetzt nicht nochmal einbrechen im Stil wie in der Anfangsphase. Ob er aber langfristig dann dafür sorgen kann, die Mannschaft weiterzuentwickeln oder ob es dann wieder so ein bisschen zum Lagerkoller kommt, wie es dann vielleicht auch unter Favre der Fall war. Ja, das ist schwierig, weil das hat er noch nicht bewiesen in dem Sinne, sondern er war eigentlich immer relativ kurz oder vergleichsweise kurz bei seinen Trainerstationen unterwegs und da bin ich mir ehrlich überhaupt nicht sicher. Das muss er dann unter Beweis stellen. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Aber er hat sich weiterentwickelt, das muss man ganz klar sagen.
Muss ja auch dazu sagen, dass Eberli natürlich auch einen Top-Kader hingestellt hat. Also wenn ich jetzt oder beide zusammen, also von der Spielerauswahl jetzt gut bis auf Drimmitsch, der jetzt mal nicht so funktioniert, beweisen sie doch eigentlich ein relativ gutes Händchen. Wenn ich jetzt auch sehe, wer bei Gladbach alles gefehlt hat, dann ist es jetzt für eine ambitionierte Mannschaft in der Bundesliga fast kein Qualitätsverlust, wenn da irgendwie mal einen Hermann fehlen, wenn dann ein Traoré fehlt oder wenn dann ein...
Dominguez und Stanzler eigentlich für mich eins der Probleme am Anfang, dass ihnen die Innenverteidigung abgegangen ist. Das können sie momentan kompensieren.
Ja, definitiv. Also wenn du natürlich auch so einen guten Kader oder so einen breiten Kader zur Verfügung hast, dann ist es natürlich auch für den Trainer einfacher. Wenn du dann dich nicht jetzt irgendwie groß taktisch verbiegen musst, nur weil irgendwie ein oder zwei Spieler weggefallen sind und du dann nochmal eine komplette taktische Änderung nehmen musst in der gesamten Anlage vom Spielsystem. Also der Kader ist schon so gezielt aufgebaut worden in den letzten Jahren und das macht sich natürlich jetzt auch irgendwann bemerkbar.
Wenn du einen dir aussuchen dürftest für die Bayern, welchen Spieler würdest du denn nehmen?
Ja, mein Kollege.
Ist ja nicht so, dass die Bayern können es ja natürlich nicht so leicht, sich von einem Konkurrenten einfach so einen Spieler kaufen. Ja, aber wenn es so leicht ginge, wen würdest du denn nehmen als Manager?
Ja, also der unser Kollege, der Bayern-Blog, also Steffen, hatte ja schon in seiner Spielberichtsanalyse bei uns im Blog von Xhaka geschwärmt. Ich wäre ja eher so derjenige, der für der Hut wäre. Da konnten wir uns beide noch nicht so ganz handelseinig werden.
Aber gleiche Position oder zumindest gleicher Mannschaftsteil.
Ja, das ist natürlich klar. Bei Bayern wird es in den nächsten Jahren sicherlich einen Umbruch geben, wenn Alonso dann vielleicht auch nicht mehr da ist. Dann wird das sicherlich Handlungsbedarf sein.
Ja, und Hermann, Patrick Hermann für die Außen, also als 1 gegen 1 Spieler eher nicht, weil der holt ja schon Sané von Schalke, richtig?
Richtig.
Also die Kaderplanung von mirsanroth.de schreitet voran. Bayern verliert zum ersten Mal in dieser Saison 1:3 bei Borussia Mönchengladbach. Und das heißt, Borussia Dortmund jetzt nur noch 5 Punkte hinter den Bayern. 2:1 Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob wir da so lange drüber sprechen müssen oder ob wir das nicht schneller abhaken können. Konstantin, kann man da sagen nach diesem Spiel für Dortmund Hauptsache 3 Punkte?
Ist das nicht das Motto nach jedem Spiel?
Zumindest ja, aber
im Fußballgeschäft selber.
Natürlich ist das die Hauptsache, aber also ein guter Auftritt war das jetzt zumindest ab der 30. Minute nicht unbedingt von Borussia Dortmund.
Ja, man kann sagen, Ergebnis stimmt, Leistung so mittelmäßig. War auch selbst in den ersten 30 Minuten, war nicht schlecht, aber man hat doch davon profitiert, dass irgendwie Wolfsburg sehr passiv gespielt hat einfach. Und auch auf die Schwächen von Dortmund gar nicht so eingehen konnte. Also es war etwas merkwürdig. Insgesamt das Spiel war jetzt keine so überzeugende Vorstellung. Sicherlich die 3 Ausfälle bei Dortmund, also die beiden Innenverteidiger Hummels und Sokratis, die beiden Stamminnenverteidiger sind ausgefallen, plus Weigel, deshalb auch mit Ginter als auf der 6. Position. Das hat nicht unbedingt so gut funktioniert, weil er da oftmals sich einfach schlecht positioniert hat, oft nicht so richtig frei stand. Und ansonsten, ja, gab es noch so ein paar andere Schwächen. Die Außenverteidiger sind oft zu hoch geschoben. Da hatten die gar keinen Einfluss mehr aufs Spiel und wurden da mehr oder weniger einfach von den Wolfsburgern so ein bisschen außer Acht gelassen, weil die sowieso nicht einspielbar waren in vielen Situationen. Das hat dann Dortmund im Aufbau ein bisschen geschwächt, weil man dadurch ja eigentlich sozusagen in Unterzahl war, wenn man so möchte. Also es gab ein paar Dinge, die eigentlich noch verbessert werden müssten. Aufgrund der personellen Situation, auch Kagawa war jetzt draußen gewesen, der läuft so ein bisschen auf dem Zahnfleisch, weil der auch mit der Nationalmannschaft von Japan zum Beispiel einmal irgendwie 15.000 Kilometer irgendwie quer durch die Welt fliegt, unter anderem, und dann oft trotzdem spielen muss. Vielleicht ist es auch so, dass die geringe Rotation von Tuchel sich jetzt ein bisschen negativ auswirkt, denn selbst in den Europa League spielen.
So wenig hat er doch gar nicht rotiert. Ich dachte
Doch. Ja? Er rotiert sehr, sehr wenig.
Naja, also gerade in der Europa League, finde ich, hat er das eigentlich ganz gut immer gemacht, dass er da tatsächlich gegen Saloniki hat er sogar mal 7-8 zu Hause gelassen.
Das war das einzige
Spiel. Und nach den Möglichkeiten halt auch rotiert. Darfst du auch nicht vergessen, dass der Kader halt nicht so tief ist.
Spieler, die trotzdem dann immer wieder auch in der Europa League spielen müssen. Also Gündogan, Mkhitaryan oder so, die hätte man locker draußen lassen können bei 1-2. Also gerade, wenn man sich das Spiel in Krasnodar anschaut, und es ist ja auch mit der, also nicht nur, dass die Spieler dann auf dem Feld stehen, sondern dass sie überhaupt mitreisen, ist ja das Problem. Man verliert also 1-0 und hatte trotzdem sehr, sehr viele Stammkräfte auf dem Feld und hat dann Leute wie Leitner oder so eben trotzdem nur in den letzten 10 Minuten überhaupt nicht gebracht. Also er arbeitet ja, das hat er selbst gesagt, am liebsten so mit einem 16-Mann-Kader ungefähr und dann natürlich mit ein paar Ergänzungen, dass Subotić überhaupt jetzt mal gegen Wolfsburg gespielt hat, das wäre ansonsten auch nie passiert. Also ich glaube, er hätte ansonsten keinen einzigen Einsatz mehr im BVB-Trikot gemacht. Gut, er musste jetzt eben ran, weil...
Hat doch gar nicht so schlecht gespielt, finde ich. War ganz gut.
Ja, auch im Spielaufbau. Die Wege werden sich trotzdem trennen. Davon muss man ausgehen. Denn Tuchel war auch anscheinend nicht erfreut über die Trainingseinstellung von Subotić, als er da nicht gespielt hat. Mhm. Auszuformulieren, ohne jetzt da zu viel Gerüchteküche hier zu kochen. Aber es ist schon so, dass ich glaube nicht, dass Subotić da noch eine große Rolle spielt. Also Tuchel hat jetzt nicht so viel rotiert. Park spielt auch keine große Rolle, kommt mal rein, aber oftmals war auch öfters mal nicht im Kader. Also wie gesagt, er arbeitet am liebsten mit einem kleinen Aufgebot und arbeitet am liebsten mit diesen Spielern dann sehr intensiv. Das ist bestimmt gut. Jetzt zum Ende der Hinrunde kann es auch mal ein bisschen nach hinten losgehen. Aber man hat es ja noch erlenkt und man muss ja trotzdem sagen, auch wenn Wolfsburg in der zweiten Halbzeit dann aufgrund der leichten Umstellung im Mittelfeld dann auch mehr Druck ausüben konnte. Also mit diesen.
Kannst du es mal kurz erläutern, was Hacking da war, aus meiner Sicht gutes Coaching, was er da richtig gemacht hat?
Also es war so, dass er nach dem Rückstand dann, also die haben ja, mal so rum gesagt, Wolfsburg hat in diesem typischen 4-2-3-1, 4-4-1-1 gespielt. Und nach dem Rückstand, den sie dann, ich weiß gar nicht, welche Minute war das gewesen, bin ich mir jetzt
halbe mal, Stunde ungefähr.
32. Ja.
Ja, genau, es war so ungefähr halbe Stunde. Dann hat eigentlich Hacking relativ schnell umgestellt, hat Güllaugi auf die Solo-6 gestellt, hat Draxler in die Mitte gezogen, sodass dann Draxler und Arnold als eine Art Doppel-8 zusammen gespielt haben. Und eigentlich ging es nur darum, dass man quasi die Mittelfeldpräsenz von Dortmund, denn Dortmund hat in dem Spiel etwas abgewandelt gespielt. Die hatten eigentlich neben Ginter auch Gündogan, Castro im Mittelfeld, wie immer, so eine Doppel-8 auch, aber auch Mkhitaryan und Reus waren sehr stark, gerade Mkhitaryan war oftmals Zehner, sehr stark in der Mitte. Das heißt, da gab es eine Überzahlsituation, oftmals auch so eine Art Raute bei Dortmund, wo man dann leicht über die Dreiecke kombinieren konnte. Und Hacking hat dagegen, ist dagegen vorgegangen, indem er eben Draxler in die Mitte gezogen hat. Das heißt, man hatte mehr Präsenz dort und bei dem Kampf um die zweiten Bälle, weil es da doch auch in der zweiten Halbzeit dann ja immer so lose Bälle gab, im Kampf um die zweiten Bälle im Mittelfeld, da hat er dann, oder hatte dann eben Dortmund größere Probleme. Und ist auch im Aufbauspiel, vorher war es so, dass Gündogan und Ginter oftmals im Aufbau relativ frei standen, aber dadurch, dass dann Draxler mit in die Mitte ging und Arnold etwas nach vorn geschoben wurde, konnten die beiden dann es besser angehen, anlaufen und dann hatten auch Gündogan und Ginter eben, oder dann Gündogan musste ja dann raus zur Halbzeit, also da hatten die Sechser eben nicht mehr ganz so viel Zeit einfach und da hat Hacking eigentlich ganz gut reagiert und hat auch das Spiel dann in der zweiten Halbzeit eben offener gestalten können.
Reus mit dem, Entschuldigung, Christopher?
Aber das, was mich wirklich erschreckt hat bei dem Spiel, war, wie einfallslos Hacking gerade das Spiel angegangen ist, weil Dortmund hatte so viele personelle Ausfälle, gerade dann mit der Innenverteidiger Bender, Subotic-Kombo, wobei auch Bender ja nicht jetzt so der hundertprozentige prädestinierte Innenverteidiger-Typus ist und Subotic mit den wenigen Einsatzminuten, wie wir es ja gerade schon ausdiskutiert haben, dass er sich da nicht irgendwie ja, ein bisschen was mehr überlegt, was ihn auch zum Beispiel das Aufbauspiel von Dortmund viel mehr unterbindet, die mit Pressing viel mehr unter Druck setzt, gleichzeitig aber auch ja, in den eigenen Offensivaktionen dann versucht, stärker durch die Mitte zu kombinieren, um die beiden, das Pärchen ein bisschen so unter Druck zu setzen und dann zu Fehlern zu zwingen. Das hat mich dann irgendwie schon ein bisschen negativ überrascht. Gerade in der ersten halben Stunde war das auch vom Coaching her von Hacking, glaube ich, viel zu wenig angesichts der vielen Ausfälle von Dortmund.
Andererseits hat Borussia Dortmund wirklich furios angefangen. Also wirklich sehr, sehr gutes Pressing, gut eingestellt. Man hat so einen Eindruck auch gehabt, dass die Spieler das gecheckt haben. Ja, Sieg, dann sind wir wieder auf 5 dran an den Bayern. Vor allem die Verfolger sind halt dann richtig weit weg. Gleich die zwei Lattenschüsse in der Anfangsphase, Gündogan mit dem Freistoß und dann, was Bender oder Ginter? Ich dachte eigentlich zunächst, dass es Ginter war. Beziehungsweise gelesen, es war Bender. Egal, die Flanke von der rechten Seite von Mkhitaryan und dann der zweite Lattenschuss. 1-0 durch Reus in der 32. Da auch gutes Pressing von Mkhitaryan gegen Güllaugi. Dann in der Nachspielzeit der Elfmeter gegen den BVB. Rodriguez verwandelt nach Foul von Piszczek an Schürrle. Und der BVB kommt dann nochmal zurück. Kagawa, von dem war, finde ich, davor ein bisschen zu wenig zu sehen, aber leitet das Tor ein und schließt dann auch am Ende ab. Und der BVB gewinnt mit 2-1. Ihr hört, man kann deutlich mehr zu diesem Spiel erzählen als Hauptsache 3 Punkte für Borussia Dortmund. Unter dem Strich Sieg für den BVB, Niederlage für die Bayern. Die Bayern natürlich weiterhin Tabellenführer, Borussia Dortmund mit 5 Punkten Abstand. Tabellenzweiter. Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter findet ihr ihn unter @cc_eckner und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter unter @ramc zu finden. Der Vorcheck ist auf www.checkpot.fm zu Hause. Da könnt ihr ihn hören oder über euren Podcatcher. Konstantin, freuen wir uns über iTunes-Rezensionen und Bewertungen? Ja, wir freuen uns über iTunes-Rezensionen und Bewertungen. Positiv, 5 Sterne. Aber ich meine, man kann ja auch Kritik äußern. Ja? Es ist durchaus
man erlaubt. Man kann, aber man sollte nicht.
Nein, es ist durchaus erlaubt. Facebook-Seite www.facebook.de/dervorcheck und mein Twitter-Handle ist @fetzi6. Fragenpot wahrscheinlich nächste Woche wieder, denn lassen wir diese Woche mal ausfallen oder nochmal ausfallen. Schauen wir uns die gesammelten Ergebnisse des 15. Spieltags an. Wie diskutiert Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München 3-1 und VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund 1-2. Dann haben wir Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen 2-1. Schalke gegen Hannover 3-1. Der HSV gegen Mainz 1-3. Mainz hat eine richtig gute Serie. Köln-Augsburg 0-1. Stuttgart-Werder Bremen. Kellerduell 1-1. Derby zwischen Frankfurt und Darmstadt 0-1. Und Ingolstadt gegen Hoffenheim 1-1. Christopher, was willst du loswerden zu diesen Spielen?
Ich möchte ein Wort zu Augsburg verlieren. Und zwar zeigt sich, glaube ich, was wir jetzt so vor, jetzt müsste ich lügen, aber so ungefähr vor 4 bis 6 Wochen ungefähr angesprochen haben. Wenn Weinz hier so ein bisschen Zeit bekommt, auch die Mannschaft wieder gut einzustellen und auch mal ein bisschen Vorbereitungszeit zu haben, dann wird es auch wieder von den Ergebnissen her passen. Und das zeigt sich jetzt so ein bisschen. Nach der Länderspielpause war es jetzt schon ein bisschen besser. Hatten sie ja das Spiel gegen Wolfsburg unentschieden gespielt und in Stuttgart sogar 4-0 gewonnen gegen den direkten Konkurrenten. Und jetzt war ja auch wieder eine Woche Pause zwischendrin. Und ja, Augsburg hat eigentlich relativ souverän gegen Köln unter dem Strich gewonnen. Klar hatten die auch noch irgendwie den Elfmeter, aber Horn hatte eine überragende Partie gezeigt und hatte Köln eigentlich die ganze Zeit darüber im Spiel gehalten. Und ja, das ist so ein bisschen so das eine Fazit, was so wirklich hängen geblieben ist an diesem Spieltag, dass die Umstellung, die Weinz hier so ein bisschen vorgenommen hat, dass die jetzt besser greifen. Vor allem S-Wein ist wesentlich besser eingebunden, hat jetzt mit Chor und Bayer und Q im Mittelfeld eine relativ gute Aufteilung gefunden. Es ist jetzt nicht mehr ganz so flügellastig, das Spiel. Kajubi, Bobadilla sind, ja, wirken frischer, sind besser in Form. Das ist in der Summe, läuft es so langsam an bei Augsburg und ja, ist ja eigentlich, stellt sich schon fast die Frage, warum sie es traditionell in der Hinrunde dann irgendwie nicht ganz gebacken kriegen.
Konstantin, von deiner Seite noch was zu dem Spieltag?
Eigentlich nicht.
Gar nichts!
Nein! Ja, Sulu hast du ja schon angesprochen.
Sulu, genau. Aber ansonsten bist du dem Spiel auch wenig zu sagen.
Gut, Hertha BSC ist immer noch vorne mit dabei. Das war jetzt dieses 2-1 gegen Leverkusen, der erste Sieg gegen den aktuellen Champions League Teilnehmer in dieser Saison. Ja, sie gewinnen dafür halt die anderen Partien und schaffen es auch, solche Spiele zu gewinnen. Recht umstritten die rote Karte gegen Bönisch war, was heißt es, nicht umstritten gewesen, war einfach keine. Zwar mit einem gestreckten Bein. Nein, es war also, das heißt, das war kein, nein, also die kannst, darfst du eigentlich nicht geben. Streckt das Bein mit rechts, aber er trifft ihn halt mit rechts nicht. Klar, er springt da relativ wild rein, aber geht ihm ja vielleicht sogar noch bei der Grätsche ein bisschen aus dem Weg und trifft ihn halt dann mit dem nachgezogenen linken und dann ist es halt gelb, aber nicht mehr.
Tore für Hertha, Fluch und Segen zugleich für Bayer.
Ja, das Bündnis runter musste und dann, ja, sie haben ja eigentlich dann nicht nur das Tor in Unterzahl gemacht durch Chicharito, sondern hatten ja noch den Lattenkopfball von Tah, nochmal eine Chance für Chicharito, nochmal, ja, sind noch ganz gut nach vorne gekommen.
Ja, weil sie auch mehr ins Kontern eben kamen, also eben da nicht diese spielbestimmte Rolle einnehmen mussten, sondern das, was sie eigentlich auch ein bisschen besser können, mehr Kontersituationen aus dem 4-4-1 raus, Chicharito hat sich gut bewegt, Bellarabi hat eine vorgezogene Rolle gespielt, der dann viele Konter so mitbestimmt hat. Es war eigentlich, wie gesagt, Fluch und Segen, weil man hat nicht nur das Tor erzielt, sondern auch so eigentlich viele gefährliche Situationen zumindest initiieren können im Ansatz. Der Fluch war, dass ihnen dann irgendwann die Kräfte ausgingen. Das ist natürlich bei zu 10 dann bei so einem laufintensiven Spiel wie unter Roger Schmidt ja einfach eine Konsequenz. Das ist jetzt zu 11 schon schwer, aber dann zu 10 wird es nicht einfacher.
Es erinnert alles ein bisschen gerade an die Favre-Saison. Ich kriege das Jahr jetzt nicht mehr zusammen, aber als er mit Hertha ja auch relativ weit oben stand.
7-0-8, glaube ich, oder? Muss 0-7-0-8 gewesen sein. Ich habe vorher gerade noch was gelesen. Beste Bilanz zu diesem Zeitpunkt seit 2008. Ich glaube, das war die Saison.
Aber es ist relativ ähnlich, weil sie die Spiele eigentlich nie hoch gewinnen, aber sie gewinnen die halt einfach. Es sind viele 1-0-Siege dabei, jetzt ja. 2-1 gegen Ingolstadt 1-0 gewonnen, gegen Hoffenheim 1-0 gewonnen. Ja, und gegen die Top-Teams auch in der Summe jetzt nie so schlecht ausgesehen. Ich meine, jetzt gegen Dortmund und Bayern auch nur mit jeweils in Anführungsstrichen nur 2 Toren verloren, also 2 Toren Unterschied verloren. Von daher wirklich, wirklich viel besser als erwartet und eine der wirklich positiven Überraschungen dieser Saison, muss man ganz klar festhalten.
Kann ich nur noch ganz kurz festhalten, dass wir das für die Geschichte oder fürs Archiv sozusagen richtig haben. Das war die Saison 2008, 2009.
Genau, richtig, ja.
Da das waren war die vierte Aufstiegssaison, ja, von Hoffenheim, Herbstmeister Hoffenheim. am Ende hat Wolfsburg die Meisterschaft geholt. Wir erinnern uns alle an Grafitsch und wie er Lell und Co. zum Nachen gemacht hat.
Ist ja gut jetzt.
Ja, wenn es einmal der Podcast schlecht für Bayern läuft.
Christian Lell spielt jetzt übrigens in dem Verein, bei dem ich meinen Spielerpass noch habe. Also er spielt eigentlich genauso hoch wie ich jetzt. Wenn ich trainieren würde, würde ich in der gleichen Liga spielen wie Christian Lell. Kreisklasse. Kein Witz. Also, war tatsächlich 2008, 2009 war die starke Hertha-Saison mit Rang 4 am Ende. Aber irgendwie habe ich das vorher aufgeschnappt, aber das kann nicht sein, dass die Saison davor der gute Start, also da war das wahrscheinlich dann auch mit der guten Bilanz. Auf jeden Fall Hertha BSC dann ja im Jahr darauf 18. Nachdem man zwei, drei Leistungsträger verloren hat. Jetzt in dieser Saison sehr gut dabei weiterhin. Schalke gegen Hannover haben wir nicht die allerhässlichste Kiste von Saint-Maximin, aber halt drei Tore von Schalke, Geis, Hünteler, Di Santo. Mainz mit dem ersten Bundesliga-Doppelpack von Jairo, 3-1 beim HSV. Mainz seit 5 Spielen ungeschlagen, 11 Punkte in diesem Zeitraum. Augsburg, Christoph, hast du schon angesprochen, jetzt 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen, mehr als in den ersten 12. Insgesamt sind es halt dann doch jetzt nur 13, immer noch Relegationsplatz.
Aber es wird besser.
Ja, wird besser auf jeden Fall. Das von Hitz war nicht so besonders schön. Also erst war das von Hosina nicht besonders schön, das war eine Schwalbe. Dann hätte Hitz das lassen sollen, dann würde man jetzt wahrscheinlich über die Schwalbe von Hosina diskutieren, die ja auch ganz schön frech war. Aber das von Hitz war natürlich auch unsportlich, dass er da den Elfmeterpunkt malträtiert hat. Stuttgart-Werder, Abstiegsduell 1-1, kommt keiner so richtig weiter. Frankfurt ein bisschen in der Krise. 5 Bundesligaspiele ohne Sieg. 2 Tore in dieser Phase, da hakt es auch in der Offensive. Jetzt keins gegen Darmstadt, 0-1. Sulu, Kopfball nach Freistoß Kempe. Und Ingolstadt, Hoffenheim 1-1. Schöner Freistoß von Roger. Und dann in der Nachspielzeit der Ausgleich von Utz. Und damit sind wir wie jede Woche beim Unsung Hero des Spieltags angelangt. Konstantin.
Dann nehme ich dieses Mal Fabian Johnson von Borussia Mönchengladbach.
Was kannst du allgemein zu dessen Saison sagen? Ich hatte eigentlich gedacht, dass der auf der Flügelposition da eher Nummer 3, vielleicht sogar Nummer 4 ist, aber momentan hat er da seinen Stammplatz eigentlich.
Ja, und mal in diesem Spiel jetzt gegen die Bayern auch gesehen, deshalb auch vielleicht der Unsung Hero. Er war ja oft so ein bisschen verschrien als sehr simpler Flügelläufer, der Außenverteidiger oder eben auch Flügelstürmer spielen kann, aber eben doch sehr einfach ausgerichtet ist von seiner individualtaktischen Leistungsfähigkeit her, aber in diesem Spiel gegen die Bayern ja auch auf einer Art Achterposition gespielt hat, also vor Xhaka waren dann Dahoud und links versetzt Johnson, und da hat er eigentlich auch bewiesen, dass er eben doch taktisch flexibler ist und eigentlich auch interessanterer Spielertyp, als man vielleicht meinen mag. Er hat das auch gut gespielt und ist eben trotzdem auch dann für Schubert so eben dann auch mal wieder auf die Außenposition mal für 10 Minuten zu schieben oder so. Das ist eben ein Vorteil von so einem Spieler, hat die Athletik dafür, hat aber auch gleichzeitig auch das technische Vermögen, um vielleicht auch mal ein bisschen eingerückter zu spielen. Deshalb eigentlich eher so der Unsung Hero, und Anfang der Saison lief es ja nicht so gut für ihn. Jetzt läuft es anscheinend.
Wie für die ganze Mannschaft. Christopher, dein Unsung Hero des 15. Spieltags.
Wladimir Darida von Hertha BSC.
Torschütze zum 1-0. Richtig, im Spiel gegen Bayer Leverkusen, zweites Saisontor. Das ist eine ziemliche Kampfsau. Ich glaube, der laufstärkste Spieler der Vorsaison mit den meisten Kilometern im Schnitt, aber auch nicht der schlechteste Techniker.
Ja, hat diese Saison auch schon wieder fast die 200 Kilometer auf der Uhr. Also ist da ganz gut unterwegs, überzeugt dann immer noch mit einer relativ hohen Passquote, deutlich über 80%, was sicherlich auch ein Grund ist, warum die Hertha auch da oben steht, weil es irgendwie sich ein bisschen abzeichnet in der Bundesliga, wer eine gute Passquote aktuell hat als gesamtes Team, der überzeugt dann auch von der Tabellenposition her. Und ja, Tor gut vorbereitet, fällt eigentlich nie negativ auf, bringt immer konstant seine Leistungen, schwimmt deswegen immer so ein bisschen unter dem Radar, und für ihn, so einen Spielertypen wie ihn, haben wir diese Kategorie geschaffen, deswegen diesmal Darida.
200 Kilometer, das reißt du in der Woche runter im Lauftraining. Der Zungenschnalzer des Spieltags, auch bekannt als... Moment, Christopher.
Ja, nachdem wir ja schon so sehr Gladbach in den Himmel gelobt haben.
Oh, es gibt's nicht.
Nehme ich das 1-0 von Oskar Wendt.
Ja, Wahnsinn.
Das war wirklich sehr, sehr gut herausgespielt. Also schon alleine auch der Laufweg von Johnson, der da so eine große Lücke aufreißt, dann der Hackentrick von Raphael und dann der überlegte Abschluss von Oscar Wendt, der auch schön mit vorgerückt ist. Von A bis Z eigentlich ja wunderbar die Schwachstellen der Bayern ausgenutzt und deswegen der Zungenschnalzer.
Achtung, liebe Gladbach-Fans.
Auch wenn es schwerfällt.
Hört ihr das? Christopher hat sich gerade bei der Verneigung die Stirn am Tisch angehauen.
Ah. Ja, man merkt während des Podcasts jetzt schon, dass er langsam von den Bayern sich abwendet und eher so härter hinwendet. Also das ist auch Alternativblog, mirsahenaltedame.de. Ja. Weil das ist einfach, man muss jetzt auch mit dem Trend gehen, weißt du, Hertha ist jetzt einfach der heiße Scheiß.
Ja, oder halt Gladbach. Ich schaue schon, ob mir sein Fohlen noch frei ist.
Nee, ist schon registriert.
Konstantin, dein Zungenschnalzer. Auch bekannt als Moment.
Okay. Wie machst du es eigentlich, dass es immer so einen Pfeifton gibt, wenn du mit der Zunge schnallst?
Es ist ja.
Okay, ich nehme.
Ja, aber Zungenschnalzer ist ja, ich meine, also. Ja. Sagst du, wenn irgendjemand was super macht, dann sagst du, oh.
Ja, nein. Ich mache das dann wie so ein 65-jähriger CSU-Wähler. Nein, also ich tauche diesmal in die zweite Liga ab. Ich habe die Ausnahmegenehmigung dafür schon mal an, also habe ich mir genehmigen lassen sozusagen. Karim Demi bei von Fortuna Düsseldorf. Ich fand einfach sein Outfit bei diesem Mädchenfußballspiel von D-Jugend müsste das gewesen sein, fand ich einfach genial, also im grauen Kurzmantel zu kommen mit den Lederschuhen, ich glaube Wildlederschuhen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich möchte, dass das dann grundsätzlich für alle Schiedsrichter eingeführt wird, also wer ab sofort nicht im grauen Kurzmantel oder im schwarzen Trenchcoat kommt, notfalls auch im Hitzfeld-Trenchcoat im braunen Beigen, den nehme ich einfach nicht mehr ernst. Also das muss jetzt einfach, das ist ein Trendsetter, der dir mir bei.
Schöne Grüße an Alex und Klaas von Colinas Erben. Wenn ihr uns hört, vielleicht mal diskutieren. Ihr seid ja da führend, was das Thema Schiedsrichtermode anbelangt mit eurem Podcast.
Im Lobbyismus tätig, oder wie?
Dann haben wir noch den Kopfschüttler des Wochenendes. Konstantin.
Da würde ich ein paar Szenen aus dem Wolfsburg-Dortmund-Spiel herausgreifen und die sozusagen zusammenfassen, denn ich fand es erschreckend, wie wenig pressingresistent einige Wolfsburger waren. Das war vor dem 1-0 so, wo Gilavogi sich den Ball abluchsen hat. Das war auch in der, glaube ich, in der
war
zweiten.
Davor schon Rodriguez war auch schon
Ich wollte gerade sagen, Rodriguez.
Rodriguez mit dem Pass auf Gilavogi vor dem 0-1. Und dann da hat er ihn schon echt in Bedrängnis gebracht mit dem Ding.
Genau, also das war, ich wollte eigentlich Rodriguez noch aus einer anderen Szene aufgreifen, denn also es waren ein paar andere Szenen dabei, wo unter anderem Rodriguez, erst recht vor dem 1-0 auch schon, da war er auch gegen den Druck nicht richtig angekommen und hat sich da so ein bisschen immer wieder rumgedreht und es war sehr, sehr langsam und da gab es noch ein, zwei andere Szenen, wo es ähnlich war, wo also gerade Rodriguez dann irgendwie so fast wie stehen geblieben ist. Also es war irgendwie eingefroren, zwei, drei Dortmunder standen um ihn herum, haben ihn quasi attackiert, unter Druck gesetzt und er wusste nicht, was er tun sollte. Das war für mich ein bisschen erschreckend, also vielleicht hätte man es vorher schon wissen müssen, aber das fand ich doch überraschend, dass also die Wolfsburger Aufbauspieler da, egal ob nun Gulagogi oder Rodriguez oder wer auch immer, dass die mit dem Pressing-Druck der Dortmunder gerade in dieser Anfangsphase, aber selbst in der zweiten Halbzeit, manchmal im Gegenpressing und so, da überhaupt nichts zu Rande kam und gut, das haben die Dortmunder gut ausgenutzt. Ihrerseits hatten sie auch damit Probleme, hatten wir ja schon besprochen, dass, wo dann Gündogan raus ist, hatten sie auch ein bisschen Probleme mit im Mittelfeld, aber trotzdem, also bei Wolfsburg ist es sehr auffällig gewesen.
Christopher, dein Kopfschüttler?
Ja, jetzt die Aktion von Hitz und Hosina hast du ja schon angesprochen. Das ist sicherlich ein Ding. Wenn wir jetzt schon so viel über Dortmund noch gesprochen haben gegen Wolfsburg, oder dann nehme ich mal den einen Abschluss von Bas Dost, als Bürki diesen eklatanten Fehlpass spielt und ja, dass da irgendwie zwei Gedanken auf einmal hat und dann ja den Abschluss wählt, nachdem Bürki ja schon viel zu früh die kurze Ecke freigibt. Ja, irgendwie eine ganz, ganz komische Situation, wo ich dann wirklich so Kopfschüttel da saß und dachte, oh Gott, das kann alles nicht wahr sein. Also sowohl einerseits der Fehlpass, der im Aufbau total unnötig war von Bürki, andererseits dann auch dieser ganz schwache Abschlussversuch von Dost.
Obwohl er, also ich glaube, dass im Nachhinein vor allem kritisiert wurde, dass er eben nicht in die Mitte gespielt hat. Draxler war da in der Mitte, Kruse ist mit Tempo gekommen. Ich glaube, der Pass wäre gar nicht so leicht gewesen, weil die Dortmunder dann eigentlich da den Passweg zugemacht haben in der Defensive. die Idee dann zu schießen, nachdem sich Birki schon nach vorne orientiert und den Pass abfangen will, ist gar nicht so schlecht, aber ich meine, für den Egoismus wird der Dost eigentlich auch gezahlt. Ich meine, das ist halt einfach ein Killer vor dem Tor. Aber ja, der Abschluss selber war halt einfach eine Frechheit. Ja, so spitz war der Winkel nämlich hier aber nicht und der Schuss war halt einfach schlecht.
Es hat einfach zu lange gedauert. Also ja. Birki bewegt sich und dann hat er irgendwie nochmal geguckt und nochmal geguckt und Birki merkt er dann also selber noch, oh Gott, ich habe viel zu früh die Ecke aufgemacht. Und dann kam erst der Schuss. Also hätte er die Bewegung viel früher antizipiert, dass Birki da rausrückt, dann wäre die ganze Ecke eigentlich locker frei gewesen zum Einschieben. Ja. Ganz komische Situation und deswegen irgendwie auch der Kopfschüttler, was irgendwie auch so zu dem gesamten Spiel irgendwie passt, diese eine Szene.
Haben wir dann noch was zum Abschluss?
Eine Sprachperle
haben wir noch. Bevor ihr eure Sprachperlen noch rauspackt, habe ich auch noch einen Zungenschnalzer und einen Kopfschüttler, nämlich den Zungenschnalzer einerseits, das schöne Gesicht des Fandaseins, die Choreos von Schalke und Eintracht-Fans vor allem. Und dann allerdings auch als Kopfschüttler das hässliche Gesicht des Fandaseins, denn gerade was da vor und während des Derbys zwischen Darmstadt und Eintracht Frankfurt passiert ist, das muss einfach nicht sein und wollen wir nicht sehen, solltet ihr lassen. Und lieber das, was vor den Spielen eben in der Kurve passiert ist, Schalke und Eintracht, das sieht schön aus, brennende Fahnen schauen nicht schön aus.
Hatte sich ja vor der Partie, also beim Derby schon angedeutet gehabt, es gab ja da schon vor 2 Wochen oder so.
Dieses Plakat
unglaublich, zum Beispiel.
Ja, unglaublich.
Das ja, war nicht so überraschend gewesen, wenn man so möchte. Und ja, irgendwie, also Frankfurt mag anscheinend auch keiner, die Mainzer mögen die Frankfurter auch nicht. Und das ist, aber die Frankfurter nehmen diese Rolle, glaube ich, auch ganz gern an.
Ja, ich finde es eigentlich ganz cool, dass es Derbys gibt in der Bundesliga, aber eben. kann man das nicht einfach auf positive Emotionen umlenken und dann halt einfach die eigene Mannschaft nach vorne peitschen und aufhören, die gegnerische Mannschaft zu schmähen? Ich verstehe es nicht.
Aber ich hätte deine Sprachperle dazu.
Ja, bitte. Dann, also unglaublich eure Überleitungen heute. Ich halte mich da ganz raus.
Genau, der Präsident von Eintracht Frankfurt, also ich glaube, sein Positionspräsident Peter Fischer, der hat nach dem Spiel gesagt, bevor die irgendwelche Leute verprügeln, können die von mir aus auch ein Banner verbrennen. Bitte Obacht bei der Benutzung des Wortes auch in dem Fall. Das gibt ganz komische Assoziationen jetzt hier.
Christopher, auch noch eine Sprachperle zum Abschluss?
Natürlich. Matthias Sammer.
Ah!
Die Niederlage tut nicht gut, aber sie zeigt, dass unsere Mannschaft von diesem Planeten ist und menschlich agiert. Man muss auch mit Niederlagen umgehen. Das haben wir in dem Spiel bis Weihnachten zu beweisen. Also ein klassischer Sammer. Und ja, wo er recht hat, hat er recht.
Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanroth.de. Auf Twitter findet ihr ihn unter @ramc und mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Sein Twitter-Handle ist @cc_Eckner. www.checkpoint.fm, www.facebook.de/dervorcheck oder einfach über euren Podcatcher, iTunes-Rezensionen und Bewertungen immer gern gesehen bei uns. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, im Dezember werden wir schon mal nochmal einen Fragen-Podcast aufzeichnen. Entweder über www.checkpoint.fm die Frage stellen oder über Twitter an die beiden Kollegen oder an mich unter @fetzi6. Immer gerne mit dem Hashtag Checkpot. Danke an Christopher und an Konstantin. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.